das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Auch heute natürlich wieder mit Landstallmeister Dr. Axel Brockmann. Hallo Axel.
Hallo Ina.
Axel, bislang haben wir uns ja überwiegend um die Themen Reiten und Zucht gekümmert. Aber heute wollen wir über einen ganz wichtigen weiteren Bereich des Landgestüts sprechen, nämlich über das Fahren. Der Fahrsport in Deutschland wird ja immer beliebter und im Grunde hat das Anspannen von Pferden ja eine längere Tradition als das Reiten. Auch schon im antiken Olympia gab es ja die Wagenrennen und über diese wunderbare Tradition wollen wir heute sprechen und zwar mit Obersattelmeister Ulrich Müller.
Ja, und du hättest dir keinen besseren Kandidaten für dieses Interview aussuchen können. Ulrich Müller ist bei uns verantwortlich für das Fahren. Es hat das Fahrabzeichen in Silber, ist Fahrlehrer FN, ist Trainer, Richter und bei uns, wie gesagt, seit langem dafür verantwortlich. Seit 1973 am Gestüt und hat zu Anfang seiner Karriere auch im Norden hauptsächlich seine Tätigkeit auf den Deckstellen Baljadorf, Neuenfelde und Drochtersen gehabt. Aber, und man höre genau hin, 31 Jahre ist er jetzt schon Leiter der Besamungsstation hier in Celle. Sicherlich mit Lauris Crusader, der hier seine Karriere begonnen hat, gibt es auch so ein sehr schönes Bild mit ihm auf dem Paradeplatz. Und dann auch sicherlich einer, den man nennen muss, Staccato, der ihm sicherlich manche schlaflose Nacht bereitet hat, da er, der immer limitiert war mit seinen Zusagen und auch immer nur 2 Monate hier auf Station stand.
Er war ja erfolgreich im Sport, ne? Und über Lauris Crusader hatten wir auch schon mal ein Porträt gemacht. Insofern herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass wir heute wieder sprechen über das Fahren. Wie bist du denn eigentlich zum Fahrsport gekommen?
Ja, zum Fahrsport insgesamt bin ich gekommen, und zwar schon in meiner Jugendzeit, war ich einem Reitverein angeschlossen, wo eben auch Ponys, in erster Linie Islandponys, geritten und gefahren wurden. Und ein begeisterter Mensch war eben dabei, der fürs Fahren ein Faible hatte, somit die Islandpferde auch gefahren wurden. Und dann hatte ich 1971 die Möglichkeit, die Pferde zu fahren, habe dann auch 1972 mein Jugendfahrabzeichen gemacht. Das gibt's heute ja gar nicht mehr. Da gibt es die normalen Abzeichen. Aber eben damals war das noch die Möglichkeit, dass man ein Jugendfahrabzeichen machen konnte. Reitabzeichen war selbstverständlich, aber Fahren in der Jugend war noch nicht so selbstverständlich. Und deswegen war ich also froh, dass ich sowas schon machen konnte. Da hatte ich ja die ersten Möglichkeiten, mich da überhaupt mal einzustimmen. Und da habe ich also sofort Blut geleckt und habe gedacht, das wird eigentlich mal mein Sport. Reiten, muss ich sagen, habe ich gerne gemacht, aber ich habe auch gemerkt, da habe ich wirklich nicht das ganz große Talent, zum Springen nicht das Auge, für Dressurreiten auch nicht so unbedingt, dass man sagt, ach, das muss man nun unbedingt so machen, so für mich. Fahren war also schon immer mein Steckenpferd.
Also ich habe da großen Respekt vor, wenn man dann die Leine in der Hand hält und beim Vierspänner, ich habe einmal auf so einem Bock gesessen und dachte, oh Gott, wohin mit dem ganzen Zeug, ja? Was begeistert dich am Fahrsport?
Ja, einfach die Harmonie, dass man nicht direkt am Pferd ist, relativ weit weg ist gegenüber dem Reiter. Der Reiter sitzt drauf, der fühlt, wie das Pferd sich verhalten will, verhalten möchte, nicht verhalten sollte. Beim Fahren ist es so, dass man also auf die Merkmale Ohrenspiel, überhaupt die Ausdrucksweise, Maultätigkeit, da viel mehr sich reinfühlen können muss.
Aber ist es nicht auch ein bisschen Kontrollverlust? Also dieses direkte Draufsitzen, da hat man ja noch das Gefühl, ein bisschen einwirken zu können, aber beim Fahren...
Ja, das ist ein Denkfehler, dass man glaubt, man kann das mit Reiten besser beeinflussen. Sicherlich hat man andere Hilfen, aber deswegen bin ich nicht sicher, dass man das denn auch besser unterm Reiter beziehungsweise vom Wagen machen kann. Sicherlich gehört eine gewisse Ausbildung beim Fahrer wie auch beim Pferd dazu. Das ist bei allen Sachen so, ob ich ein Pferd reite oder auch fahre. Aber selbst wenn das Pferd das vernünftig gelernt hat, und da kommt ein großer Pluspunkt dazu, das ist die Stimme, wo sich das Pferd unbedingt dran erinnern muss, im Positiven wie im Negativen. Wenn ich huste, dann muss er reagieren. Husten, wie er reagiert, ist erstmal was anderes. Ja, aber dass er die Stimme wahrnimmt. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, ihn zu beruhigen oder ihn ein bisschen aufzumuntern. Und das sind so zwei Momente, die schon sehr, sehr wichtig sind gegenüber dem Reiten.
Und reagieren denn die Pferde auf direkte Ausdrücke oder auf Stimmlage?
Auf Stimmlage ist viel wichtiger wie der Name, weil die ganzen Namen sich hier zu merken und das Pferd, dafür hat man sie einfach zu wenig, dass man sagen kann, da muss man den Namen, die Stimme, da gewöhnen die sich sehr, sehr schnell dran und dann ist es unerheblich, wie das Pferd dann heißt.
Ich muss da auch nochmal nachhaken, wenn jetzt so vier Pferde vor einem laufen und dann sagt man, hü, meint aber den vorne rechts und der andere ist aber ein bisschen langsamer, rein praktische Frage, also vielleicht
ja, ganz dumm. Ja, das ist aber dann natürlich so, dann sollte man schon mal die Namen, wenn ich weiß, ich will jetzt mehr wie ein fahren, das heißt also zwei, deswegen fahre ich ja Pferde auch mit Scheuklappen, heißt also sogenannte Blendklappen, weil ich dann ja den Stock habe. Eine Peitsche zur Unterstützung, nicht zum Verhauen, sondern als Hilfe. Mhm. Stimmenhilfe, Leinenhilfe, Peitschenhilfe. Diese drei Möglichkeiten habe ich beim Reiten, habe ich ja noch die Kreuz- und Schenkelhilfe, die ich ja beim Fahren nicht anwenden
und
kann.
Und Gewicht, genau.
Wenn ich jetzt also mehr als wie einfahre, dann habe ich zwei Pferde, dann sollte ich schon mal den Namen mit benutzen und merke, es gibt immer zwei unterschiedliche Charaktere, sie sind niemals alle gleich. Bei einem ist schon ein Schwächerer dabei, egal wie gut er ist. Das ist einfach so. Ihn daran erinnern und sagen so, Moritz, komm, dann muss er reagieren. Der andere reagiert ja dann auch auf meine Stimme, komm. Und den anderen muss ich dann mit dem Stock touchieren, dass der auch weiß, ich bin gemeint, nicht der andere. Denn sonst ist immer wie im Leben so, der Fleißige wird noch fleißiger, weil der ja dann gerufen wird. Und ich meint aber ja den anderen. Und ähnlich ist es dann auch nachher beim Meerspänner. Dann nehme ich dann natürlich auch die Guten nach vorne, sind die mutiger, weil die auch überall hingehen, die aber auch schon auf kleinste, wenn ich so was mache, dann reagieren die schon mal und wissen, aha, der ist noch da.
Würde ich auch tun.
Das ist also wichtig, das Kommunizieren mit den Pferden und das macht eben dieses Fahren insgesamt aus.
Ja, und Ina, du merkst, du hast mit Ulrich Müller wirklich einen, der sich sehr tiefgehend mit dem Fahrsport beschäftigt hat und der sich auch in so Pferde reindenken kann. Und der ist da auch tatsächlich bei sehr, sehr vielen Leistungsprüfungen in Deutschland als Testfahrer eingesetzt, weil er da genau das umsetzen kann, erfüllen kann, was die anderen vorher in der Arbeit geleistet haben und fährt auch zu ganz vielen Veranstaltungen, um sich das Fahren anzusehen. Wir waren jetzt ja gerade in Aachen, auch dort ist Ulrich zwei Tage länger geblieben, weil er sagt, diese Chance, diese Spitzenleute beobachten zu können beim Abfahren und nachher bei den Prüfungen, die bietet sich mir nicht so schnell wieder und ist dann da auch gleich noch zwei Tage länger geblieben.
Na, klasse. Was macht für dich denn ein gutes Gespann aus?
Ja, was macht ein gutes Gespann aus? Gespann ist ja schon mal ein Wort in sich. Ich mache ja aus diesen beiden Pferden, die ich da habe, mache ich ein Gespann. Das heißt also, ich muss sie aufeinander abstimmen. Und je mehr Pferde ich habe, desto schwieriger wird das natürlich. Aber die Herausforderung ist ja jeden Tag was Neues. Mit einem Pferd ist das eine Sache. Zwei Pferde, ein Gespann von machen, wenn ich da sagen kann, wir fahren kultiviert links rum, wir fahren kultiviert rechts rum, fahren kultiviert geradeaus. Das hat schon was mit Niveau zu tun. Einfach eine Wendung fahren und gar nicht darauf achten, wie die Beinpaare sich bewegen. Das lässt sich auch denken, dass die Pferde, wenn die nicht vernünftig in der Vorwärts-Seitwärts-Bewegung gehen, sich aneinander schlagen mit den Beinen. Also es heißt also immer mehr vorwärts wie seitwärts fahren. Das ist beim Reiten genauso. Ja, wenn ich daran denke, bei einem Pferd ist es schon schwer genug. Jetzt habe ich zwei, will eine vernünftige Wendung fahren. Dafür gibt es sogenannte Fahrlehrgänge, Fahrlehrgerät, dass ich dann auch mal sehe, wie leite ich eine Wendung ein, wie fahre ich eine Wendung und wie beende ich sie. Und je mehr Pferde ich voreinander habe, desto schwieriger wird das. Aber wie gesagt, die Herausforderung ist schon sensationell. Und man muss ehrlicherweise sagen, bis vier, maximal sechsspännig bin ich König auf dem Bock. Alles, was darüber hinausgeht, bin ich auf das Wohl der Pferde, in diesem Fall der Hengste, darauf angewiesen. Sicherlich muss ich sie zu einem gewissen Grad ausbilden dafür, dass sie auch Vertrauen dazu haben, aber sie müssen selber auch so viel Energie und Go haben in sich und Gehfreude haben, dass die wirklich Spaß haben vorne und wir sehen das ja immer wieder auch auf den Paraden, dass wir da Pferde haben, die sind mit über 20 tut das einem weh, die rauszunehmen, weil die sagen, Mensch, was ist denn, ich brauche doch nicht Arbeit, ich brauche vorne nur ein bisschen spielen und so schön auf Show machen. Und so haben wir dann so einen Hengst wie Sao Paulo noch sehr lange behalten, weil das wäre einfach eine Strafe gewesen, den drin zu lassen, um daher zu sagen, ja schade, er hat es nicht überlebt.
Also bei den Hengstparaden ist es immer ein fantastisches Bild, ja, die Gespanne zu sehen, die historischen Kutschen. Mein Respekt davor steigt, weil das sind alles Aspekte, an die habe ich nie im Leben gedacht. Ja, meine Erfahrung geht über so ein eingespanntes Chatty mit der Kutsche und ich erzähle jetzt nicht, wie das endete. Ja, vielleicht hätte ich mal einen Fahrlehrgang machen müssen. Aber was ist denn Ihre Lieblingsanspannung?
Ja, Lieblingsanspannung ist grundsätzlich zweispännig, um sie dann vierspännig fahren zu können. Weil man da wirklich alle Möglichkeiten hat, die Pferde auszubilden, einzeln auszubilden, um dann wirklich zu sagen, so jetzt habe ich die vier in einer Hand und merke an jeder Leine, ich habe ja vier Leinen in der Hand und merke wirklich an jeder Leine, welches im Maul unzufrieden ist und welches zufrieden ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich merke, das ist wie so ein Schwamm und alle vier Pferdemäuler sind zufrieden, rechts wie links die Mäuler, dann sage ich, Müller, irgendwas hast du jetzt richtig gemacht. Und dann hat man zufriedene Pferde. Das ist aber ein Glücksmoment, den man mit viel Wohlwollen sagt, das hat man vielleicht einmal im Monat, wenn man solche Pferde ausbildet. Das hat man wirklich nicht jeden Tag. Wie wir Menschen sind auch nicht jeden Tag gleich gut drauf. Das kann man nicht von den Pferden erwarten. Und das muss aber immer wieder das Ziel sein, dass man sagt, ich habe es ja einmal hingekriegt. Also ich kann es, das Pferd kann es. Nun geht es darauf an, die Chemie muss dann eben auch passen.
Gab es denn mal Tage, wo es kolossal gar nicht gepasst hat und wo alles schief ging?
Naja, wo alles schief ging, das kann ich nicht sagen. Aber sicherlich sind da Momente auch bei gewesen, dass mir hier auch mal ein Gespann durchgegangen ist. Wenn ich so an denke, beim Römerwagenfahren, beim Rausfahren drin in der Arena war hier gar nichts los. Beim Rausfahren mit einmal kriegte der Hengst die Zunge übers Gebiss und da habe ich gezogen, gezogen. Es war überhaupt keine Reaktion da. Also dann wird schon haarig und dann sagt der Dr. Bade mir, ja Müller, Sie müssen aber morgen wieder rauf. Ne? Also es war keine Hengstparade.
Und haarig heißt, das ist ja eine irre hohe Geschwindigkeit, dieser Römerwagen. Und irgendwo der Platz ist hier ja begrenzt auf dem Paradeplatz oder hinten auf dem Abreiteplatz. Wie ging das aus? Also hoffentlich nichts umgekippt oder?
Die haben so einen tiefen Schwerpunkt, die können da nicht umkippen. Die sind dann gegen den Zaun gelaufen, oben an der alten Grenze. Relativ glimpflich, wobei, das sind so Momente, wo ich sage, das hättest du vielleicht vorher erkennen können müssen. Wobei sie nachher herausstellte, wir haben den ja 3 Tage oder 2 Tage später wieder angespannt. Da war also nichts los, wirklich nichts, wo ich sagte, also es kann nur das gewesen sein, wenn dann Pferd die Zunge über dem Gebiss hat, dann gehen die so dermaßen gegen den Schmerz und gegen den Druck von dem Gebiss, dass da keine Lenkung mehr drin war. Das ist dann eben auch mal so passiert. Das zeigt einem aber auch, dass man beim Verschnallen des Gebisses oder überhaupt beim insgesamt Verschnallen von dem Geschirr wirklich sehr, sehr achtsam sein muss, denn das ist eine Lebensversicherung, gerade wenn man mehr wie einen hat.
Ich glaube, wir reden lieber über die Highlights. Welche Highlights sind denn in deiner Fahrkarriere gewesen?
Ja, Highlights hatte ich hier natürlich eine ganze Menge. Wenn man anfängt, ich bin 1973 angefangen, hier auf dem Gestüt, da waren hier Quadrille, Viererzüge, 6 Viererzüge in der Quadrille gefahren, das heißt 24 Hengste. Dann waren die Mehrspänner, 7, 8 und 10 Spänner.
Gott, wir reden jetzt über 20 Zügel. Ja. 10 Zügelpaare in der Hand. Oh Gott.
Das heißt aber auch, es hat nichts mit Kraft zu tun. Das ist also alles diese Vorbereitung, die diese Leute, Männer vor mir, ein ganz großer Name ist hier Hannes Klintwort, der also absolut bekannt ist in der Fahrerszene, der das Fahren hier dominiert hat. Mit welcher Leichtigkeit und mit welcher Freundlichkeit er auf dem Bock gesessen hat. Also der hat immer gelächelt, immer, der war freundlich, war froh, wie er mit den Pferden kommuniziert hat und guckte in die Welt und hatte das alles im Gefühl, so ein Zehnerzug, Axel wird's noch wissen, einfach eine Freude, das zu sehen. Und diesen Männern bin ich einfach unheimlich dankbar, was sie mir hinterlassen haben. Wie ich anfing, 73, da hatten wir 55 Fahrpferde im Gestüt. Ja, wenn da einer ausgefallen war, dann konnte man suchen, ich brauche den Schimmel, dann war ein Schimmel in Reserve, ich brauche den Fuchs, war in Reserve. Also auch noch farblich Reservepferde da. Heute sprechen wir von 6 bis 8 einsatzfähigen Fahrpferden. Also das ist wirklich demotivierend, auch für meine Nachfolger, die es ja auch gibt. Aber ich kann denen nichts hinterlassen. Wenn du überlegst, was die Leute mir überlassen haben, wie ich angefangen habe. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, mit welcher Freude ich daran durfte, zig verschiedene Menschen, die mir das Fahren vermittelt haben, zig verschiedene Pferde. Und die, was haben die mir für Möglichkeiten dadurch gegeben? Wie Axel eben schon sagte, ich konnte mein Abzeichen hier machen, ich konnte meinen Fahrlehrer machen. Das sind ja Sachen, die man hier ja gelernt hat. Ich habe die das Fahrlehrersein habe ich in Marbach gemacht, nur aus zeitlichen Gründen, weil hier war in Bremen die Möglichkeit im April oder im Dezember war Eis und Schnee in Marbach. Da habe ich Marbach vorgezogen, ne? Weil es gar nicht anders ging. Dann hatte ich die Möglichkeit, hier über das Fahren einen Lehrfilm zu drehen. 2002 von der FN anerkannter Lehrfilm über Fahrausbildung.
Das ist ein Teil der Tradition auch. Und warum total. Ist das so stark zurückgegangen?
Ja, wir haben Landesrechnungshof hier gehabt. Der Landesrechnungshof hat sich das einmal angeguckt und hat festgestellt, dass wir für das Fahrerlager, also ich bin jetzt 24 Jahre hier, ich kenne das natürlich nicht mehr so in der Hochphase, aber auch noch so, dass wir 13 Spänner, 10 Spänner, 7 Spänner, die Königswagen-Quadrille, all dies zu sehen bekamen. Und der Fahrer, der hieß immer seine Füchse, seine Braunen. Schimmel, also farblich sortiert und wie Uli sagt, dann gab es auch Ersatzpferde. Das fing aber relativ schnell an, dass schon gesagt wurde, Mensch, das Fahrerlager, die Pferde werden jetzt alt und wir brauchen ein paar neue. Und dann hat Dr. Bade seinerzeit einfach so ein paar Wallache aus der Hundesrücker Aufzucht, also die dann nicht Hengst wurden, hier behalten. Und das hat der Landesrechnungshof moniert, hat gesagt, also das ist ein Landgestüt, wir haben hier Deckhengste und die müssen auch im Deckeinsatz sein. Und ich finde das immer traurig, dass in der Züchterschaft dieses Fahren, wenn sie einen Deckhengst wollen, nicht diesen großen Stellenwert hat. Ich erinnere mich an einen Anruf und es kam auch noch eine E-Mail von jemand anderes, als wir Fürst Belisaro jetzt anerkanntermaßen das vielseitig vererbt, der gibt rittige, interieurstarke Pferde, vererbt der. Den haben wir, weil so eine Not war hier im Fahrerlager, mit reingenommen und dann kamen die Züchter, wie sollen wir noch Fohlen verkaufen, wenn der jetzt bei den Fahrern ist? Ich finde diese Aussage, dass man im Grunde genommen ein Pferd für beides problemlos nutzen kann, eine größere Aussage gibt's nicht. Und genau das, was wir daraus geschlossen haben, das vererbt er jetzt nämlich auch, diese tollen Pferde. Und dann haben wir, ja, nach dem Landesrechnungshofbericht, also diesen Bestand auch erheblich dezimiert. Und dann muss man sagen, Ulrich sprach von den 70ern, 80ern Jahren. Wir haben dann künstliche Besamung eingeführt. Der Bestand von über 200 Hengsten ist auch runtergegangen. Auch als ich hier angefangen habe, haben wir 142 gehabt. Wir haben jetzt genau die Hälfte an Hengsten. Und das macht's für einen Fahrsport schwer. Aber Uli hatte da ganz tolle Ideen und da haben wir angefangen, die umzusetzen. Vielleicht kann Uli das mal selber schildern. Er hat nämlich direkt unsere Referatsleiterin aus dem Ministerium angesprochen.
Ja, das war dann auch so eine Sache. Immer wieder habe ich dann gesagt, Axel, wir müssen. Ja, sagt er, ich kann nicht. Aber übermorgen kommt Frau Dr. Wasmuth, dann kannst du ihr das gerne mal so schildern. Und dann haben wir hier auch gesessen. Und dann, ich sag, also irgendwas muss ja hier weitergehen. Das Landgestüt hat ja auch eine Aufgabe, Kulturgut fahren. Nicht nur Kulturgut Pferd und Gebäude und Geschirre und Kutschen, sondern auch mal das Fahren zu erhalten. Und wenn wir keine Pferde haben, dann können wir nicht mehr fahren. Und nur mit den rheinisch-deutschen Kaltblütern ist das nicht so einfach. Ich mache mir das nicht vorstellen, wenn ich die denn wirklich mal vor einem Krönungswagen sehen müsste. Nein, sagt sie, das könnte sich auch nicht vorstellen. Aber gibt es denn nicht irgendwie was anderes an Kulturgut, Pferd, Alte? Und dann kamen wir so ziemlich gleichzeitig alle drei auf schweres Warmblut. Ja, das wäre doch was. Ja, das, Axel, das können wir doch machen.
Also wir reden über Alt-Oldenburger zum Beispiel.
Alt-Oldenburger, Sachsen-Thüringen, Alt-Ostfriesen. Also allein diese Rasse zu erhalten. Und das haben wir dann ja auch mit etwas zeitlicher Verzögerung. Axel sagte, übermorgen fahren wir nach Moritzburg. Da ist dann noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen, wie gedacht. Aber dann sind wir losgefahren. Und wir haben jetzt 3 Stück, die uns gehören, wo wir jetzt schon ein paar Mal mit unterwegs waren, die also einen tollen Job machen, die auch anerkannt sind in der Öffentlichkeit, wo wir jetzt mit gewesen sind. In Aachen sind wir damit gewesen. Jetzt am letzten Samstag waren wir damit in Neustadt-Dosse, weil das ja eine Pferderasse ist, die selbst Neustadt-Dosse ja auch nicht hat. Und die haben sich da also ganz hervorragend präsentiert. Einmal auch diese Vielseitigkeit, den dort zu zeigen. Das Fahren, wir hatten 2 im Traberwagen, 2 geritten von 2 jungen Mädchen. Also wirklich eine ganz, ganz runde Sache. Und da müssen wir einfach auch wieder hinkommen, den Leuten das auch im Lande schmackhaft zu machen, dass man mit diesen Pferden alles machen kann, was Reiten und Fahren anbelangt. Und die im Temperament eben auch noch ausgeglichener sind wie unsere inzwischen doch sehr, sehr hochgezüchteten, sehr talentierten Warmblutpferde.
Ich habe natürlich auch mit Kati Schöpke, der Landstallmeisterin aus Moritzburg, gesprochen, die das in Sachsen, Thüringen ja sehr, sehr intensiv machen. Und sie sagt, also mit Krankheiten wirst du da wenig Probleme haben. Und man hat eben so toll gemerkt, mit welchem Enthusiasmus Uli auch dieses Projekt angegangen ist. Und wir sind dann durch die Gegend gefahren und haben uns die schweren Warmblüter angeguckt und waren jedes Mal begeistert, mit welcher Leidenschaft diese Züchter, Hengsthalter, die einen Hengst abgegeben haben, die Zucht dieses schweren Warmbluts auch betreiben. Und Uli hatte auch tatsächlich, er hat nun Füchse, Braune und wirklich in diesen Mengen diese Fahrpferde gehabt. Und ich habe Ulis Strahlen gesehen, sein letzter Auftritt. Uli wird nächstes Jahr in den verdienten Ruhestand gehen. Und sein letzter Auftritt, der war nun nicht auf dem großen Paradeplatz, sondern in Adelheidsdorf. Und da muss ich, Uli, korrigier mich, wenn es nicht so ist, aber ich habe das Gefühl, dein Lieblingsfahrzeug ist tatsächlich die Milord.
Lieblingsfahrzeug Milord, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für eine Kutsche?
Ja, ist einfach ein alter Wagen, 120 Jahre alt oder knapp 120 Jahre alt.
Oh, wow.
Der ist einfach toll zu fahren. Man hat einen sehr guten Überblick. Er ist ein- und zweispännig zu fahren. Wobei ich sagen muss, zweispännig fällt den Pferden das denn doch schon einfach. Wenn man diesen Wagen selber mal mit der Hand gezogen hat, quer über den Hof, dann weiß man, was die Hengste geleistet haben, die den einspännig anlässlich der Paraden. Da denke ich so an Perpignan, das eigentlich so, wo wir schon mal dabei sind, Lieblingskutsche, ist Perpignan. Weil ich da unwahrscheinlich Achtung vor habe, vor diesem Hengst, was der geleistet hat. Der ist sportmäßig unter Joachim Winter bis Klasse S erfolgreich gewesen im Springen, kam dann zum Fahren mit einem Sehnenschaden. Kann ja alles so sein, dass wir den also jedes Mal, wenn wir den gefahren haben, er musste also eingefahren werden, bandagiert haben, stramm bandagiert, der hat das wunderbar ausgehalten, der zog immer wie eine Schraube, sagt man dann so. Und egal was war, Perpignan war immer parat. So, und dann hat er durch einen unglücklichen Umstand über die Deichsel gehauen, hat sich das Knie gebrochen. Ja, dann denkt man eigentlich so, das war's. Zumindest für die Karriere fahren. Nix da, es wurde geschraubt. Nach einem halben Jahr war der so weit wieder verheilt, dass der sich anspannen ließ und er noch wieder ein paar Jahre zog. Also das muss ich sagen, also diese Härte von diesem Pferd, Hut ab.
Ja, wir haben ihn ja im hohen Alter, also hier dann auch mit fast 30 auch verabschieden müssen. Aber dieses Pferd, das war wirklich so ein hartes Charakterpferd. Der lief dann hier unten in der Senke, hatte dann noch so ein bisschen Gras, die Zähne wurden weniger. Aber das war so einer, der guckte immer noch so, ich will weiter und wirklich ein beachtliches Pferd.
Stimmt das eigentlich? Ich hab mir davon gehört, dass auch international erfolgreiche Springreiter ihre Pferde teilweise anspannen, um die Rückenmuskulatur zu stärken.
Das ist so, das ist auch nicht nur Gerede. Da hat mich also selber Holger Schmetzer angesprochen.
Der Bundestrainer?
Der ehemalige Bundestrainer. Der sagte, was muss ich dafür haben? Ich sage, was muss ich dafür haben? Vernünftiges Geschirr. Und einer, der da vernünftig hinterhergehen kann. Nachher das Ziehen. Er wollte das ja auch für die Halle schleppen, um, wie Sie schon sagten, Rückentätigkeit, Rückenmuskulatur aufzubauen. Das hatte ja Ludger Beerbaum ist damit angefangen.
Mit Ratina
Z. Slotak, ja. Hat gesagt, um auch seinen Walzerkönig auch nur anderweitig zu beschäftigen. Sagt er, nur mit Reiten ist der nicht ausgelastet. Und im Paddock, da macht er nur dummes Zeug. Der kann bei mir die Halle schleppen, dann hat der A was zu tun und ist beschäftigt. Und da ist also wirklich was dran, dass wir also die Fahnen nicht unterschätzen sollten, wie viele gute Sachen man dem Pferd damit auch angedeihen lassen kann.
Ich meine, wenn man jetzt so politisch mal in die Glaskugel guckt und in den Städten sind die Lastenfahrräder wieder ganz groß im Kommen, wahrscheinlich in den ländlichen Regionen. Wenn ich mir jetzt überlege, ach, ich nehme mein Warmblut aus dem Stall und spanne die an. Klappt das? Kann man jedes Pferd anspannen?
Grundsätzlich kann man jedes Pferd anspannen. Es kommt immer auf die Vorbereitung an. Aber gerade diese Pferderasse, was die Rheinisch-Deutschen, die wir haben, aber auch diese schweren Warmblüter, die vom Temperament so ausgeglichen sind, die also wesentlich unempfindlicher sind, in der heutigen Zeit natürlich Straßenverkehr, ist schon fragwürdig. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei der Führerscheinprüfung wird schon mal wieder hinterfragt, was kann so ein Kutscher für Fahrzeichen geben oder Richtungszeichen geben. Also das ist da wieder aufgenommen worden. Aber so richtig Spaß, muss ich sagen, macht es nicht mehr im Straßenverkehr. Sicherlich, wenn man von A nach B hinkommen will, zum Trainingsplatz meinetwegen. Aber sonst sollte man sich schon mehr im ländlichen Raum auf grünen Planwegen aufhalten und den Pferden Seele baumeln lassen. Aber Straßenverkehr.
Ja, gibt ja auch wenig Kutschenparkplätze im Moment vom Supermarkt. Aber wer weiß. Interessant, also die Frage eben nach der Eignung eines Pferdes und nach dem Interieur. Also was macht ein gutes Fahrpferd aus?
Ja, dies zuhören wollen, sich nicht ohne weiteres ablenken lassen. Bei welchen geht es schneller, wie es überall im Leben, beim Reiten, bei Menschen ist es so. Grundsätzlich lässt sich jedes Pferd auch anspannen, auch fahren. Bis zu einem gewissen Grad. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man jedes Pferd auch im Mehrspänner, sprich Mehrspänner ist denn schon mehr wie zwei. Wenn ich ein Tandem habe, ist es schon ein Mehrspänner, weil ich da zwei Pferde zwar voreinander habe, aber wenn ich zwei habe, die einfach nicht genügend Gehfreude haben, da immer mit dem Stock dran erinnern, das will man ja auch nicht. Die sollen ja auch den Spaß dran haben. Wenn ich merke, dass das nicht der größte Spaßfaktor ist, das Fahren, der muss sich das auch nicht erzwingen wollen.
Wie sieht denn so eine Ausbildung zum Fahrpferd aus?
Grundsätzlich fangen wir an wie beim Reiten auch mit einfacher Longe, dann kommt Doppellonge, Sattel, dann kommt Geschirr drauf. Und ganz wichtig ist, wenn ich dann anfangen will mit Schleppe, dass die Pferde das mit Blendklappen, Scheuklappen, sagen wir auch dazu, kennen, damit sie eben nicht wissen, was hinter ihnen passiert. Denn da kann es denn und hat es auch schon böse Unfälle mitgegeben, weil die sich dann so dermaßen erschrecken, wenn sie die Schleppe hinter sich sehen.
Die Schleppe heißt in dem Fall die Kutsche oder das
ist erstmal. Ja, das ist keine Kutsche, sondern wirklich erstmal ein Zuggewicht. Aber nur nicht das Ziehen ist hier wichtig, sondern dass da schon das Geräusch schon mal Ding ist, was das Pferd außer Fassung bringen.
Ja, wenn was da im klappert, können die schneller werden.
Vielleicht hast du das auch bei einer unserer Hengstparaden schon gesehen. Wir hatten immer so ein Ausbildungsschaubild, da ja früher bei uns in die Ausbildung anlässlich der Hengstleistungsprüfung auch das Traber-Karrenfahren gehörte. Und das hat man natürlich auch, wie Uli sagt, mit den Schleppen angefangen, mit der Dreieckschleppe und der größeren Schleppe. Und das haben wir als Doppellonge, all die Dinge haben wir bei der Hengstparade in vielen Jahren auch immer gezeigt, um zu demonstrieren, wie der Ausbildungsweg so ist.
Wie oft wird denn trainiert pro Woche mit der Kutsche?
Ja, das ist nicht immer wichtig mit der Kutsche, sondern wie es eben überhaupt bei Pferdeausbildung sollte man schon bedenken, es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Idealerweise natürlich so ein Pferd wie hier, die können geritten werden, die können gefahren werden, jetzt die Fahrpferde speziell, die können longiert werden, die können vor einem kleinen Schlitten gehen, die können vor dem großen Schlitten gehen, die können in Paddock. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich. Gerade für Fahrpferde, die dann eben auch mal, weil die ja immer, wenn man zu zweit fährt, immer auf den anderen mitachten müssen, beziehungsweise der Fahrer muss auf den dann mitachten. Und da steckt auch nicht jedes Pferd gleich gut weg. Gibt auch Pferde, die müssen dem jüngeren oder dem weniger talentierten Pferd auch mal helfen, dann auch mal dabei zu bleiben, keine Angst zu kriegen, wenn man denn wirklich mal rausfährt. Man muss ja dann auch mal die Chance nutzen, aus irgendwelchen Gründen auch mal Stadtverkehr kennenzulernen, dann nimmt man auch mal einen älteren und einen jüngeren Unerfahrenen mit. Das kann man nicht jeden Tag machen, auch nicht mit dem jungen Pferd, dass man sagt, der muss das auch aufnehmen, das muss sacken, damit der weiß, was überhaupt passiert ist. Und dann hilft auch hier in diesem Fall nicht immer viel, sondern die Kontinuität. Und reicht es eben einmal die Woche, dass die Pferde sich dran gewöhnen, nach Möglichkeit immer erstmal die gleichen Strecken zu fahren, wo die sich denn schon mal sicher fühlen. Es gibt ja inzwischen auch so viel Straßenmalerei und so weiter, Zebrastreifen, und das sind ja so schreckliche Sachen.
Monster.
Oder Gullis,
ja.
Wo man sagt, ja, da kommt man von alleine nicht drauf, dass mit einmal ein Pferd sich davor erschrickt und dann ist nebenan ein Radfahrer, ja, der erschrickt sich gleich nochmal mit, weil der dann gegen eine Tonne fährt, obwohl sich nur das Pferd erschrocken hat. Also das sind so Sachen, die wir ja auch in der Öffentlichkeit leben wollen, und wir wollen ja die Leute auch nicht erschrecken. Darum ist es grundsätzlich, wenn wir im Straßenverkehr sind und da kommt mir irgendwas entgegen, da wird Schritt gefahren, damit die Menschen nicht auch noch Angst kriegen vor der Kutsche, vor dem Geräusch, und jetzt kommt er auch noch da angeklappert.
Und umgekehrt, was ist deine Bitte und dein Appell an die anderen Verkehrsteilnehmer?
Ja, das ist einfach schwer, den Leuten das so zu vermitteln. Einfach nett, freundlich grüßen, dann bleiben die auch stehen und gucken und freuen sich dann auch schon dran, weil man denen so dann auch schon mal mental die Angst genommen.
Aber die hupenden Drängler meine ich jetzt, also wenn man im Auto sitzt und eine Kutsche sieht, wie verhalten?
Die kann man nicht erziehen, da muss man einfach mittig von der Straße fahren, also links von seiner Fahrbahn, um denen gar nicht die Möglichkeit zu geben, sich vorbeizudrängeln. Anders lehrt man denen das auch nicht. Das ist leider so.
Ja, man muss ja auch einfach sagen, wir haben immer weniger Leute, die sich so mit Tieren und jetzt im Speziellen auch mit Pferden auskennen. Uli hat ja die ganze Zeit geschildert, so wie er sich in so Pferde reindenkt und was die Pferde so erschreckt im Straßenverkehr. Aber die Leute, die da Auto fahren, die wissen gar nicht, wenn sie zu dicht dran vorbeifahren, wenn sie zu schnell dran vorbeifahren, dann ist auf einmal der Auspuff oder irgendwie Krach am Auto, was die mit diesem Pferd machen, die das so in dieser Form gar nicht kennen. Und das passiert einem auch, wenn man grüne Planwege fährt manchmal, wenn da irgendeiner einem entgegenkommt. Der auch bei Reitern erleben wir das ja mal häufiger, die diese Situation einfach so nicht einschätzen können.
Ja, also ich reagiere dann immer und bitte die Leute etwas zu sagen, weil wenn da jemand aus seinem Campingzelt sich schält und die Plane wird hochgeworfen, dann kannst du schon mal zu Panik kommen.
Ja, aber das machen wir auch generell. Sagen Sie, wenn die mit dem Fahrrad einen überholen wollen, jetzt grüne Planstraße, sagen Sie was. Die sagen, warum soll ich was sagen?
Ja, genau.
Bis es so weit oben angekommen ist, ist er ja vorbei und das Pferd hat sich erschreckt. Nur beim nächsten Mal weiß er das. Und je öfter man das macht und je öfter man diese Strecken dann fährt, dann wiederholen sich oft die Radfahrer auch und dann wissen die schon, worum es ging.
Du mit deiner Expertise wirst wahrscheinlich auch sehr oft im Rat gefragt. Hast du mal einen hoffnungslosen Fall erlebt, wo du gesagt hast, nee, geh lieber voltigieren, oder?
Also nicht als Fahrer, bis zu einem gewissen Grad kann man das von jedem erwarten. Und was sie dann hinterher aus sich und von sich machen, ist dann deren Sache. Aber ich habe schon, weil ich als Gutachter dann auch schon mal unterwegs war, verhunzte Pferde gesehen, die also ein Versicherungsfall dann waren, die irgendwo gegengelaufen sind. Und dann hieß es, was machen wir jetzt damit? Liegt das an dem Pferd oder lag das an dem Fahrer? Ich sag, das ist ja immer ganz schwer zu sagen. Generell kann man sagen, dass zu 90% der Mensch, der da hinten an den Leinen ist, wie bei den Hunden, derjenige am anderen Ende von der Leine, ist oftmals der Übeltäter. Ja, das wird einfach unterschätzt und dann nicht genügend reagiert und auch nicht konsequent genug. Da muss man auch mal wirklich gerade beim Fahren konsequent sich die Leine auch mal um die Hand wickeln und sagen, so, jetzt bleiben wir hier stehen, egal was passiert. Wenn die erst über einen Punkt weggelaufen sind, dann ist nichts mehr zu machen. Ja, das haben wir hier auch gehabt. Da war es über einen Punkt, dann ist es eben so. Nur dann weiß man, das passiert so schnell nicht wieder. Ne? Und solche Pferde, die einmal durchgegangen sind, kann ich nur von raten, die Finger davon zu lassen. Irgendwann kommt es wieder. Irgendwann. Also ich würde jedem sagen, lass es. Wenn die einmal unterwegs waren, nicht wieder anspannen.
Ein guter, wertvoller Tipp. Ich komme noch einmal zurück zu den Hengstparaden, zu den Schaubildern, zu diesen ja mehrzügigen Gespannen. Welche Aufgabe haben denn die Pferde? Gibt es da, sind alle gleich angespannt oder gibt es da unterschiedliche Positionen, wo du sagen würdest, da müssen die Pferde laufen, die das besonders gut können und an der anderen Stelle?
Ja, das ist natürlich so, dass jedes Pferd hat da seinen Lieblingsplatz, rechts, links, vorne, hinten. Hinten sind natürlich dann die wichtigsten, das sind die Arbeiter, ja. Die nach vorne hin, das sind denn schon mehr die nicht unbedingt ziehen müssen. Die müssen auch wirklich nicht ziehen.
Weiß man aus dem Physikunterricht, ne? Die meiste Kraft und die Last ist hinten und dann beim Tauziehen.
Das ist also wirklich so, gerade weil wir ja mit diesen Zehnerzügen, wo wir denn eine Runde auf den Sandplatz fahren müssen, das ist denn schon eine gewaltige Last, die da zu ziehen sind, auch mit den Sechserzügen, mit den Hofwagen, die denn schon mal eine Tonne wiegen, um die Pferde dann auch wirklich Freude weiterhin am Ziehen. Wenn es auch schwer ist, müssen sie ja trotzdem den Spaß behalten da dran. Und da kann ich nicht jeden für gebrauchen, das weiß ich. Ich kann nicht jeden rechts gebrauchen, ich kann nicht jeden links gebrauchen. Weil es sind unterschiedliche Sachen, wovon die Deichsel kommt, ist sie am rechten Bein oder an der Hüfte oder an der linken, dass man sagen kann, das hat der da nicht so gerne, da nicht so gerne. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich so ein normaler Mensch gar nicht vorstellen kann, was dabei passieren kann. Wenn der mit einmal unsicher wird, was macht er, wenn er unsicher wird? Er versucht wegzulaufen. Er kann nicht weglaufen, also fängt er an zu hauen oder fängt an zu beißen. Bei Hengsten ist das denn leicht schon mal. Und das sind so Momente, die kann man schön auslassen, wenn man das vorher alles gut mit seinem Team, was man dann ja auch hat, besprochen hat. Und sagt, hör zu, so und so und so wird's gemacht. Jeder, zur Hengstparade jetzt speziell, hat einen Hengst am Kopf und dann wird gesagt, so, da wird jetzt hingezogen. Alles andere mache ich oder macht der Fahrer. Dass also keiner damit beschäftigt ist, irgendwas anderes zu machen. Denn für den Moment, wo derjenige was anderes macht, hat er das Pferd schon nicht mehr so im Auge. Und das ist wirklich sicherheitsrelevant, dass derjenige, der das Pferd jetzt am Kopf hat, der hat sich nur um das Pferd zu kümmern. Das ist wichtig, hört sich ein bisschen banal an und ist nur ein Helfer, aber ein ganz, ganz wichtiger. Und das ist wichtig, den Leuten das auch zu vermitteln, dass das lebenswichtig ist. Wenn er woanders rumfummelt, dann haben wir schon verloren. Dann kommen wir mit dem Gespann gar nicht los. Ja, also die muss man auch ernst nehmen. Und nicht jeder hat auch die Lust zum Fahren. Der will gerne helfen, haben wir auch viele hier auf dem Gestüt gehabt und haben sie auch heute. Die sagen, ich helfe gerne, mache das gerne, fahre ein bis zwei Pferde. Aber mehr wie zwei nebeneinander möchte ich nicht, das wird mir alles zu viel und dann behalte ich auch nicht so die Übersicht, finde ich besser, als wenn jemand sagt, ach, alles kein Problem und dann muss man gucken, wo er denn wieder gelandet ist.
Oh Gott, ja, ich habe Bilder im Kopf. Und die Pferde, die vorne gehen, das sind dann wahrscheinlich nervenstarke Pferde, die wenig kuckig sind oder ist das egal durch die...
Mutig sei. Also nervenstark, aber mutig vor allem. Die müssen Spaß dran haben, dahin zu gucken, ohne dass sie ihre Arbeit dabei vergessen, sondern einfach schön dahin gehen und wenn da mal was klappert oder da, wenn wir hier auf dem Paradeplatz sind und da kommen wir mal ein bisschen dicht an die Hecke, dann dürfen die nicht gleich weglaufen davor und Angst kriegen, sondern gehen einfach lässig weiter. Mhm. Und das ist das Schöne, dass man so die Charaktere von so 10 Pferden, da haben wir 10 verschiedene Charaktere.
Wenn ich so zuhöre, Axel, schwer zu ertragen, dass diese Expertise und dieses Know-how demnächst im Landgestüt dann verloren geht, weil du dann in Pension gehst, willst du nicht noch verlängern?
Nein, es geht ja jetzt nicht um mich. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe ja ein Schweineglück gehabt. Bisschen platt der Ausdruck, kann man ja wegschneiden. Aber ich habe wirklich ein wahnsinniges Glück gehabt, wie ich schon sagte, diese Vielzahl an Pferden. Dann die Möglichkeit, mit unserem ersten Zweispänner-Weltmeister Eckhard Meinecke diese tollen Pferde zu reiten, zu fahren. Dann hatte ich die Möglichkeit, hier, wie gesagt, Fahrlehrer zu machen. Dann hatte ich die Möglichkeit, als erster Testfahrer in Warendorf einen mündlichen Kommentar abzugeben. Das war bis dahin gar nicht üblich. Und er sagte mir, der damalige Bundestrainer, ich traue dir das zu, das sollst du mal machen. Und dann da in der Öffentlichkeit vor ein paar hundert Zuschauern einen öffentlichen Kommentar abgeben über seinen Eindruck, den man da beim Fahren gehabt hat. Das war schon eine Auszeichnung für mich, dass man mir das zugetraut hat als No-Name. Ich war ja nur ein Gestüter, war ja nicht Turnierfahrer. Vorher war ja von Michael Freund, der Bruder, der das gemacht hat, Fred Freund. Aber es war dann eben, ja, eine 7-5. Wurde dann so hinter vorgehaltener Hand gesagt. Und hier musste ich das nun begründen. Und das sind so Momente, wo ich sage, ich habe so viel Tolles gehabt durch das, was mir meine Vorgänger mir hinterlassen haben, dass es mir umso mehr leid tut, was ich übergeben kann, nämlich so gut wie gar nichts. Und das bisschen, was wir jetzt noch haben, haben wir ja auch besprochen an Pferden, das wollen wir jetzt dann auch wirklich so schnell wie möglich auf die Bahn bringen, mit dem Einkauf, mit dem Ausbilden, dass ich dann wirklich sagen kann, für das, was wir jetzt noch haben, dass man meinen Nachfolger, das Glück haben die natürlich nicht, was ich hatte. Das ist jetzt auch nicht mehr zurückzuholen. Aber das bisschen, was wir noch haben an Fahrpferden, den auch wirklich vernünftig zu übergeben. Das ist mein größter Wunsch und auch meine Aufgabe, die ich auch hier nach wie vor, ich mache das jetzt 31 Jahre, das Fahren, Deckstelle 31, Fahrenbeaufsichtigung 31 Jahre mit Herzblut, merkt man auch.
Das merkt man, ja.
Das ist einfach eine klasse Zeit gewesen, die ich hier mit den Fahrpferden, auch mit den Leuten hatte. Man hat ja unterschiedliche Charaktere. Ich hatte ja auch ältere Fahrer über mir und trotzdem mussten wir ja da was von machen. Mhm. Und das hat einfach Spaß gemacht. Es ging letztendlich immer um die Sache. Und das haben die Gott sei Dank auch so verstanden. Und das ist das Team Landgestüt. Es geht immer um die Sache. Es geht nicht um mich und auch nicht um einzelne Hengste oder einzelne Fahrer, sondern um ein Team. Wenn wir irgendwo sind, ein Schaubild, dann geht es um das Schaubild allgemein. Da ist keiner besser und keiner schlechter. Das ist einfach das, was ich mir jetzt noch vorgenommen habe.
Das klingt gut. Und ich finde auch, the show must go on. Also von daher Respekt. Ja. Muss. Für die geleistete Arbeit, für die Zeit und gutes Gelingen für die, ja gut, letzten Monate, aber viel steht auf der Agenda.
Ja, dankeschön.
Vielen Dank, ich habe viel gelernt heute und mein Respekt ist nochmal gestiegen vor dem Fahren. Also wirklich allein die ganze Ausrüstung und wir machen ja auch nochmal eine Folge speziell über die Kutschen. Es sind ja viele historische Kutschen, unterschiedliche Wagen hier im Land gestürzt.
Ja, das ist also ganz wichtig und wenn wir es nicht mehr haben, dann hat sie ja auch kein anderer mehr, um auch sie zu beschreiben. Das sind ja solche Sachen, Axel sagte mir ja auch, da haben wir ja Fachleute mit Jörn Sievers und die können da ja wirklich mehr zu sagen, aber sie ja diese Kutschen auch zum Teil repariert haben, ausgebessert haben und somit wissen die ja auch die Bedeutung dieser Kutschen ganz anders zu wertschätzen, als wie ich das muss ich sagen, und sonst muss man so einen wie von Senden mal holen.
Was man sagen muss, Ulrich Müller hat dieses Kulturgut des Fahrsportes herausgestellt. Und dieser Fahrsport, da gehört nur einfach mal Pferd und die historischen Wagen, die wir hier haben, gehören zusammen. Und wir haben, da werden wir bei der Folge sicherlich auch noch drauf eingehen, natürlich auch die Wagen restauriert mit eigenem Handwerkerteam, haben sie außer Haus gegeben. Und es wäre ja traurig, wenn wir diese Wagen nachher alle irgendwo in der Remise stehen haben. Ulrich Müller hatte heute auch gerade eine Führung und hat stolz die Wagen da präsentiert. Das sind Sachen, die müssen auch bewegt werden. Und die sind ja alle fahrtüchtig und das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre. Und Uli, bevor du in Pension gehst, kaufen wir noch mal ein bisschen mehr schwere Warmblüter.
Das ist doch mal das perfekte Schlusswort.
Ja, das ist ja wirklich die einzige Rasse, die man ja auch vor einem Krönungswagen fahren kann. Ja, das waren ja früher Karosseries, nennen sich solche Wagentypen ja. Das war ja völlig normal, schwere Warmblüter davor zu haben, wie wir sie früher hatten. Und von daher spricht da überhaupt nichts gegen. Und wenn man einen vernünftigen Sechserzug, dann haben wir ja schon eine ganze Menge erreicht. Wenn man den Leuten das Sechserzugfahren auch vermitteln kann, dann nützt ja nichts, dass ich es kann und die Pferde das können. Der Fahrer muss es ja auch können. Und die müssen über einen Zweispänner, über einen Vierspänner das lernen, wie dann die Handgriffe zu sein haben. Oder auch jetzt ein Zweispänner, der muss vernünftig angespannt werden und nicht mal eben so, mal eben so, mal eben so. Dann ist dieses Kulturgut, Achenbachsche Fahrlehre, schon wieder weg. Das sind ja alles so Sachen, die haben wir ja gelernt und die leben wir ja hier auch. Und wenn das ein Gestüt schon nicht mehr macht, dann macht es bald nämlich gar keiner mehr.
Wie ist denn das Interesse bei den Auszubildenden? Gibt es Auszubildende, Lehrlinge, die kommen und sagen, ich möchte mich genau auf den Bereich Fahren fokussieren? Oder werden die, ich sag mal, dann zugeteilt?
Also wird Axel eher was zu sagen können, aber ich habe den Eindruck, dass wir jetzt so ein, zwei haben, die da...
Ja, also tatsächlich die auch mal danach fragen. Wir sind ja nun schon länger in Kontakt und die Probleme für Ulrich ist noch schlimmer. Der hat Anfang der 70er Jahre wirklich in vollem Saft und Kraft hier angefangen. Ich habe es ja noch gut erlebt, aber schon in den ersten Jahren merkte man, dass in dem Bereich irgendwo Probleme auftreten. Und das fanden wir immer traurig und dann hat man immer versucht, irgendwelche Leute da reinzudrücken. Und das hat keinen Zweck. Man merkt bei Uli in diesem ganzen Gespräch, der brennt für diese Sache.
Ich glaube, wir müssen mal eine weitere Folge machen hier.
Ja, aber dieses Brennen für die Sache, das müssen sie auch mitbringen. Und wir haben immer mal wieder Leute in Anführungsstrichen zwangsverpflichtet und jetzt haben wir mal gefragt und jetzt sind auch ein paar dabei, die es wirklich auch gut machen und die in kurzer Zeit von Ulrich sehr, sehr viel gelernt haben oder von den anderen Kollegen, die draußen sie mit unterstützen. Da muss auch irgendwie so ein Wille da sein. Und wenn wir Auszubildende haben oder gerade Ausgelernte, die den Wunsch äußern, in den Fahrsport zu kommen, wären wir blöd, wenn wir das nicht nutzen, weil das andere hat wirklich keinen Zweck. Das haben wir mehrfach probiert, das bringt gar nichts.
Ist denn schon ein Nachfolger in Sicht?
Uli hat sich schon Gedanken gemacht.
Ach, ich dachte, ich könnte hier ganz super investigativ, aber gut. Ich sag mal so, da bleiben wir dran. Vielen, vielen Dank. Unsere nächste Folge erscheint in 4 Wochen und dann sprechen wir erst einmal mit Henning Steinhoff über ein ganz spannendes Thema, über die Ausbildung hier am Landgestüt. Lehrjahre sind ja bekanntlich keine Herrenjahre. Ob das immer noch gilt und was Lehrlinge hier am Landgestüt während ihrer Ausbildung erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Vielen Dank, Ina.
Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir beantworten natürlich gerne jederzeit eure Fragen. Schickt einfach eine Mail an podcast@landgestuetzelle.de. Und tschüss.
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 Das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestuetzelle.de.